NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. September 1938. Der Stapellauf des Passagierdampfers Queen Elizabeth.
Today the hour and the minutes are at hand. 300.000 line the banks of the Clyde, the river of ships.
Nicht nur für den Reporter, der hier spricht, ist es ein ganz besonderer Tag. 300.000 Menschen stehen am Ufer des Flusses Clyde in Glasgow und werden gleich erleben, wie sich 45.000 Tonnen Stahl ins Wasser senken.
We'll watch 45.000 tons of steel tear itself away from the land and swing into the rising tide.
So eine Schiffstaufe war damals ein nationales Großereignis.
Live im Radio übertragen, kurz darauf auch in der Kinowochenschau zu sehen.
Natürlich sind alle im besten Sonntagsanzug und in festlichen Kleidern erschienen.
Denn Hauptpersonen gibt es gleich zwei, auch wenn sie denselben Namen tragen.
Her Majesty of the Queen Elizabeth.
Königin Elisabeth, später nach dem Tod ihres Mannes König Georg VI., besser bekannt als Queen Mom. Und Schiff 552, das 552. der Glasgower Traditionswerft John Brown.
Damals das größte Schiff der Welt.
36 Meter breit, 314 Meter lang. Die neue Königin der Meere. Doch bevor die Königin des Empire sie taufen wird, auf ihren eigenen Namen, Queen Elizabeth, überbringt sie noch eine Bitte ihres Gatten. Und die mag so gar nicht zu der ausgelassenen Stimmung passen.
He bids the people of this country to be of good cheer, in spite of the dark clouds hanging over them, and indeed over the whole world.
Im Angesicht der dunklen Wolken, die sich über dem Land, ja der ganzen Welt zusammenzögen, sollten seine Untertanen trotzdem guten Mutes bleiben. Dann der Fauxpas. Viel zu früh, als könne sie es kaum erwarten, gleitet die eine Queen auf der Helling, einer eigens eingeseiften Holzrampe, aus dem Dock hinunter ins Wasser. Die andere Queen kann ihr den Taufspruch gerade noch so hinterherrufen. Der Gedanke an die dunklen Wolken wiederum verliert sich schnell im Jubel. Grandezza und Tragödie, Pomp, Politik und eine Prise Peinlichkeit, all das ist bei der Geschichte der Queen Elizabeth mit an Bord. Vom Stapellauf kurz vor Kriegsbeginn bis zu ihrem Ende 1972 als ausgebranntes Wrack im Hafen von Hongkong. Ein Rennpferd auf dem Wasser soll die Queen Elizabeth werden, ebenso schnell wie elegant. Das Aushängeschild der britischen Reederei Cunard, gemeinsam mit ihrem Schwesterschiff, der Queen Mary. Kerngeschäft, die Route Southampton, New York.
Es ist ja so gewesen, dass die Schiffe Transatlantiklinie gefahren sind. Das hat man mit drei großen Schiffen damals getan. Und irgendwann hat man gedacht, Mensch, wir könnten vielleicht Geld sparen, wenn wir es schaffen, diese Schiffe auf eine Zweierlinie zu schaffen.
Sagt Ingo Thiel.
Ich bin seit mehr als 25 Jahren in der Kreuzfahrtindustrie tätig, war Pressesprecher, habe Bücher darüber geschrieben, habe mittlerweile aber eine Dozentenstelle.
Geplant ist ein wöchentlicher Liniendienst. 5 Tage hin, 2 Tage im Hafen und dann zurück. Ein Schiff jeweils ostwärts, eins westwärts. 2 Supertanker statt 3.
Und dann wurden diese beiden Liner, die Queen Mary und die Queen Elizabeth, auf dem Reißbrett geplant.
Es ist die Hochzeit der Passagierschifffahrt, die goldenen 20er. Die Reichen und die Schönen feiern, schlemmen und tanzen auf ihrem Weg über den Atlantik, als gäbe es kein Morgen. Entsprechend ist das Interieur.
Das ist unglaublich gewesen, wie man diese Schiffe damals ausgestattet hat. Sowas würde es heute gar nicht mehr geben.
Carrara-Marmor für den Empfangsbereich, Intarsien aus mehr als 50 Sorten Edelhölzern, Schwimmbäder ausgelegt mit echtem Perlmutt. So ist es für die beiden Queens gedacht.
Dazwischen gekommen ist die Weltwirtschaftskrise 1929 und da blieben natürlich die Passagiere aus. Irgendwann musste auch Cunard den Bau der Schiffe einstellen.
Die Queen Mary, mit der man angefangen hatte, rostet im Trockendock vor sich hin. Die Werften, die großen Reedereien taumeln.
Da ist der Vorstandsvorsitzende von Cunard zur britischen Regierung gegangen. Im Hinterkopf hat er natürlich gehabt, Mensch, wir wollen unser Schiff fertig bauen.
Geld vom Staat will der Mann und ist dafür bereit, die kriselnde White Star-Linie, einst stolze Besitzerin der Titanic, zu übernehmen.
Die britische Regierung hat darauf Millionen Darlehen gegeben und Cunard konnte den Bau fortsetzen. Eine vom Staat angeschobene Konjunkturmaßnahme.
10,000 hammers roar their song of prosperity.
10.000 Hämmer singen die tosende Melodie des Aufschwungs, dichten die Wochenschauen, als in Glasgow der Betrieb wieder losgeht. Auch wenn diese Hämmer zuallererst der Queen Mary den Rost vom Leib klopfen müssen. 1936 läuft sie vom Stapel, dann beginnt die Arbeit an der Elizabeth. Doch bei ihr reicht es nach der Taufe nicht mal mehr zum Innenausbau.
1. September 1939. Deutschland überfällt Polen.
Die Cunard-Verantwortlichen werden nervös.
3. September 1939. Großbritannien erklärt Deutschland den Krieg.
Damit ist klar, ab sofort hat das Militär Zugriff auf die Queens. Der Staat hatte beim Bau mit Darlehen ausgeholfen, nun kommt die für den Kriegsfall vereinbarte Gegenleistung. Statt Luxusliner Truppentransporter.
Die sind geplant worden auch von Militärarchitekten. Das bedeutete, die Kommandoräume, Brücken und Maschinenräume waren so ausgestattet und auch genauso arrangiert, wie das auf einem britischen Kriegsschiff der Fall war.
3. März 1940. Die Queen Elizabeth sticht von Glasgow aus in See.
Nach Southampton an die englische Südküste soll es gehen, zum Umbau.
Da wurden Container mit Betten und Mobiliar angeliefert, die Werft wurde vorbereitet, Unterkünfte und Verpflegung bereitgestellt und hunderte von Arbeitern wurden zusammengezogen.
Die deutsche Luftwaffe beobachtet all das genau und bombardiert Southampton.
Und irgendwann hat man aber realisiert, das Schiff ist ja doch nicht hier, was ist hier los?
Man ist den Briten auf den Leim gegangen, denn zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Queen längst mitten auf dem Atlantik.
Nicht mal der Kapitän kannte den Kurs, den er einschlagen sollte. Der hat einen versiegelten Briefumschlag aus dem Tresor genommen und hat gelesen, was die Admiralität für ihn eigentlich geplant hatte.
Im Zickzackkurs, um feindliche U-Boote zu narren, geht es nach New York. Und von dort nach Singapur, wo die klassischen Cunard-Farben, mitternachtsblauer Rumpf, weiße Aufbauten, rot-schwarze Schornsteine, einem mausgrauen Tarnanstrich weichen müssen.
In den Liner wurden dann Metallrahmen mit Klappbetten eingeschweißt aus Leinentuchen. Also bis zu 7 Betten zum Beispiel übereinander im Swimmingpool und in den Zweierkabinen. Da wurden bis zu 21 Mann untergebracht und sogar in den Gängen wurden Klappbetten montiert.
12.000 Soldaten werden pro Überfahrt auf die Elizabeth gepfercht. Eine schwimmende Sardinenbüchse im XXL-Format. Gemeinsam mit ihrem Schwesterschiff, der Mary, bringt sie bald US-Soldaten auf die Schlachtfelder Europas. Der britische Premier Winston Churchill wird später sagen, die beiden Queens hätten den Krieg um ein Jahr verkürzt. Nach Kriegsende können Elizabeth und Mary endlich den geplanten Liniendienst über den Atlantik aufnehmen. Mit aller Noblesse, die ihnen zu Gebote steht.
Die Kabinen waren so gut ausgestattet, dass die dritte Klasse mit der ersten Klasse auf anderen Schiffen jederzeit mithalten konnte.
Und die Werbeleute der Reederei fahren munter in diesem Kielwasser mit.
Cunard hat ja so diesen Spruch, once in a lifetime, einmal mit dem Schiff über den Atlantik fahren, so ähnlich wie einmal die Pyramiden sehen. Da spielen eine Menge Sehnsüchte mit.
Aber welche Sehnsüchte genau? Katharina Plehn-Martins hat darüber lange nachgedacht.
Ich bin von Beruf Pfarrerin und nach dem Eintritt des Ruhestandes habe ich die Aufgabe der Bordseelsorge auf Kreuzfahrtschiffen entdeckt und sogar ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Segen auf See.
Was alle Passagiere fasziniere, der Blick aufs Meer.
Es ist ja nie gleich. Mal ist es hell und ruhig, mal ist es duster und bedrohlich. Großartig. Das Meer ist unbezwingbar. Die Weite des Horizonts kann uns unglaublich frei machen und das Herz ganz weit machen. Aber wenn dann mal so ein richtig kräftiger Seegang kommt, da kann man auch existenzielle Ängste bekommen. Hält das Schiff das aus?
Die Queen Elizabeth unbedingt. Als damals größtes Schiff der Welt hat sie einen Tiefgang von 12 Metern. Ingo Thiel?
Wenn da 12, 13 Meter Welle dagegen rauscht, was auf dem Nordatlantik durchaus kommen kann, ich möchte bitte auf so einem Schiff sein und nicht auf irgendeinem anderen.
Aber es gibt noch ein weiteres Bedürfnis, meint die Bordseelsorgerin, das die Passagiere eint.
Ich denke, dass viele Menschen so ein Stück Geborgenheit suchen auf dem Schiff. Das ist ein überschaubarer Rahmen, fast wie ein Dorf. Im Restaurant hat man immer den gleichen Platz. Man kann die Welt entdecken, man kann entschleunigen, ohne dass man einen ständigen Ortswechsel hat. Das hat schon was.
Allerdings, wer schnell von A nach B kommen will, für den ist so ein Schiff nichts. Der Flugverkehr bringt ab Ende der 50er die Queens zunehmend in Bedrängnis.
Leider sind sie verkommen zu schwimmenden Altersheimen.
Die Kernklientel, reiche amerikanische Witwen. die von der Monokultur an Bord selbst alles andere als begeistert sind.
It gets to be a little bit dull to be trip after trip at a table where it's only six women.
Auf jeder Fahrt sechs Frauen am Tisch sitzen zu haben, wird irgendwann langweilig. Immer das gleiche Gerede über Kinder, Küche, Dienstboten. Wen kümmert's?
Bordgeistliche wie Katharina Plehn-Martins gibt es damals noch nicht.
Es passt sehr viel Sehnsucht, sehr viel Traurigkeit in einen Koffer. Die, die an Land Probleme haben, die werden die auf dem Schiff, nur weil da alles so schick und exklusiv ist und weil sie verwöhnt werden, da nicht einfach so los. Und dann ist es ganz gut, wenn so jemand wie unser eins da ist und ganz selbstverständlich zuhört.
Bei den Queens jedenfalls will die Reederei Cunard radikal umsteuern. Kreuzfahrten statt Transatlantik. In die Südsee soll es gehen. Elizabeth bekommt ein Facelifting, Sonnendeck, Außenpool, Klimaanlage. Die Ticketpreise aber sind so teuer, dass an einen Kreuzfahrtboom wie heute noch nicht zu denken ist.
Aus einer ursprünglich elitären Art des Reisens ist eine Form des Massentourismus geworden.
Denn inzwischen ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas im Angebot.
Städtereisen.
Venedig, Dubrovnik, Athen innerhalb einer Woche? Kein Problem.
Expeditionskreuzfahrten.
Einmal rund um Spitzbergen, Fjorde, Forschungsstationen, mit Glück ein Eisbär.
Familienurlaub.
Das Schiff als schwimmendes Hotel mit Kinderbetreuung, Golfplatz, Beauty-Salon. Und ein Ende des Booms ist nicht abzusehen. 2 Millionen Deutsche haben im letzten Jahr eine Kreuzfahrt gebucht.
Kreuzfahrttourismus polarisiert. Für die einen ist es das Himmelreich und für die anderen ist es vom Teufel.
Die anderen, das sind zum Beispiel Umweltschützer. Sie kritisieren, dass die meisten Schiffe bis heute mit Schweröl fahren, dem dreckigsten aller Kraftstoffe. Und die Crew schuftet nonstop. Kein Feierabend, kaum freie Tage. Geschlafen wird in Zweierkabinen, ganz unten im Bauch des Schiffes.
Das Ganze hat Apfelsinenkistenniveau. Da gibt es unten ein Bett und dann gibt es oben ein Bett. Und wenn man ein bisschen Privatheit möchte, kann man nur beim oberen Bett noch einen Vorhang vorziehen.
Damals bei der Queen Elizabeth misslingt der Imagewechsel zum Kreuzfahrttanker. Diven können eben störrisch sein. In Florida soll sie endgültig vor Anker gehen. Letzter Halt, Hotelschiff. Dann machen die Investoren pleite.
So ist die Queen Elizabeth 1970 an einen Milliardär aus Hongkong verkauft worden. Und der wollte eine internationale Universität draus machen mit dem Namen Seawise University.
Mitten im Hafen von Hongkong. Doch der Traum geht in Flammen auf, Brandstiftung offenbar. 3 Jahre liegt die Queen als Wrack im Hafen, dann wird sie verschrottet.
Man geht davon aus, dass der einfach die Lust an seinem Spielzeug verloren hat, bloß nachweisen. Konnte man dem offiziell gar nichts.
Peter Jackson, letzter Kapitän der Elizabeth.
Wir konnten uns nicht mal richtig verabschieden. Auf einmal war sie weg, wie ein guter Freund, der von einem LKW überfahren wurde.
Like a friend that had been hit by a truck.
Ob sich Elizabeth freuen würde, wenn sie wüsste, dass die Transatlantikschifffahrt heute eine Renaissance erlebt? Die Königin dieser Route ist wieder eine Queen, die Queen Mary II. Auch sie bei ihrem Stapellauf 2003 das größte Schiff der Welt. Und ähnlich exklusiv. Die teuerste Kabine, komplett mit Butler-Service, kostet heute mehr als 20.000 Euro pro Überfahrt. Ingo Thiel?
Es gibt schnellere Wege über den Atlantik zu kommen, aber garantiert keinen bequemeren und keinen stilvolleren.
Die Erinnerung an die ersten Queens halten ein paar in Würde gealterte Crewmitglieder wach. Ab und an treffen sie sich in einem Pub in Southampton und bringen einen Toast auf die beiden aus.
To all those who served the Queen Mary and to the Queen Mary herself.
And the Queen Elizabeth.
And the Queen Elizabeth. Of course.
Yes. Cheers.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an den Stapellauf des Passagierdampfers Queen Elizabeth am 27. September 1938. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.